Hallo und herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie immer auf FSK 93.0 um 19 Uhr jeden Samstag und auch im Internet zum Download auf freie-radios.net. Und dort ist die Reihe auch wieder komplett. Alle Sendungen sind reingestellt und das werden wir auch demnächst wieder immer pünktlich machen. Das schon mal als Versprechen voraus. Heute haben wir als Hauptteil der Sendung ein Interview zu Objekt 21 in Österreich. Das ist eine Nazi-Organisation, die eben nach einem Haus benannt ist, das Nazis gehört oder gehörte. Genau, aber dazu ausführlich später mehr. Jetzt erstmal zum aktuellen Prozessgeschehen und ich begrüße neben mir den Korrespondenten aus Berlin, nicht zu vergessen.
Hallihallo.
Genau, in München beim Prozess, da wurden ja bisher sehr viel die Zeugen und Zeuginnen zu den Tatorten gehört. Jetzt geht es eher Richtung Umfeld des NSU in den letzten Tagen und auch in den nächsten Wochen. Da werden jetzt nochmal Leute vernommen, die zum Beispiel die Waffe besorgt haben, die den Scheinidentitäten, die das unterstützt haben. Es kommen auch die Eltern nach München. Und dadurch verschleppt sich aber auch einiges, weil sich eben das rechte Umfeld wohl etwas störrisch dort in München gibt. Also beispielsweise der Ladenbesitzer vom Medley, das ist so ein Naziladen in Jena gewesen, und über dessen Tresen ging sozusagen die Waffe, mit der der NSU dann gemordet hat, der hat sich da gar nicht zu irgendwelchen Aussagen hinreißen lassen, wurde da stundenlang befragt, hat sich aber eher patzig gegeben und so weit, dass er sogar wohl aufgefordert wurde, sich mal ordentlich hinzusetzen. Also das wird da von der Szene auch nicht so ernst genommen, wie es scheint, und der sagt dann eben auch sowas, ja, da haben wir uns noch nicht drüber unterhalten, also mit seinem Mitbesitzer, das kann man ja immer noch nach dem Prozess machen. Also die haben sich da einfach untereinander auch drauf vorbereitet. Wer die Woche auch da war, war die Silvia S., beziehungsweise, ja, die hat Holger Gerlach ihre AOK-Karte verkauft, und zwar für 300 Euro, und die konnte dann Beate Zschäpe benutzen. Und mit dieser Silvia Scheidemantel, wie sie ganz heißt, hat sich Holger Gerlach auch mal getroffen. Da war er schon im Zeugenschutz, also da war er sozusagen schon Angeklagter und im Zeugenschutz als Kronzeuge, mit der hat er sich dann mal auf ein Bierchen getroffen, wurde also von der Polizei aus dem Zeugenschutz hinaus da in eine Kneipe gefahren und da haben die sich getroffen. Ist auch unklar, was sie da besprochen haben bisher, aber da ist die Nebenklage wohl dran. Also das so. Aber diese Befragungen sind wohl immer relativ langwierig, weil entweder vorgegeben wird, nicht zu wissen, oder sich eben relativ patzig gegeben wird, weshalb jetzt letzte Woche zum Beispiel die Mutter von Böhnhardt auch ausgeladen wurde und die wird dann wieder neu vorgeladen. Genau. Das dazu.
Wobei man ja vielleicht schon nochmal auch ansprechen kann, das ist ja jetzt spannend. Jetzt haben wir die Leute aus dem direkten Nazi-Umfeld, aus diesem Medley, also wenn ich die Anklageschrift richtig im Kopf habe, dann wird auch gar nicht dem Besitzer, sondern dessen Helfershelfer vorgeworfen, die Waffe verkauft zu haben. Und die sitzen da und sagen die ganze Zeit, nee, weiß ich nicht mehr, erinnere ich mich nicht, keine Ahnung. Oder sagen sogar, nee, darüber reden wir erst, wenn der Prozess vorbei ist. Und die Silvia Scheidemann, die hat ja auch gesagt, ja, nee, also ihre AOK-Karte, die hätte sie dem Gerlach verkauft für 300 Euro. Allerdings danach die zahlreichen anderen, nicht Ausweispapiere, aber so Baumarktkarten, sowas alles,
ja,
oder?
Ja, Bibliothekskarten, Fahrradkarten, so.
Von denen weiß sie allem auch gar nichts. Und das ist ja dieser sehr strategische Umgang, könnte man ja auch denken, mit dem Gericht. Nämlich, das kann ja nur was rausfinden, solange die überhaupt irgendwas zusagen oder aussagen über ihre Szene. Und das tun die halt einfach nicht. Und da brauchen die auch kein großes Anna und Arthur halt ins Maul oder so, sondern die sagen einfach nur, nö, weiß ich nicht. Und dann sitzt da der Richter, kriegt einen roten Kopf, aber machen kann der ja auch nichts. Da kann man ja schön zugucken, wie so eben dieser Prozess, auf den ja auch viele Menschen große Hoffnung schieben, ja, da natürlich gar nicht weiterkommen kann.
In der Tat, es wurde wohl in einem Artikel war auch zu lesen, dass durchaus mal kurz an Beugehaft oder so gedacht wurde. Keine Ahnung, wie das rechtlich so steht, das muss ich an der Stelle zugeben. Genau.
Aber selbst das wäre ja, also.
Ja, selbst dann müssen sie ja nicht sagen. Genau, und was auch noch relativ interessant ist, die Eltern sind jetzt auch noch mal in den Fokus gerückt. Also der Vater von Mundlos war in Thüringen beim Untersuchungsausschuss und hat dort ausgesagt, und die Mutter von Bönhardt war dort ja auch schon mal und soll demnächst vor Gericht aussagen. Und ja, das ist eigentlich so ganz interessant. Die inszenieren sich halt auch als trauernde Eltern und zeigen sich schon erschrocken und entschuldigen sich mal, aber entschuldigen das auch alles, dass das alles super schwierig war und jetzt auch ganz, ganz schlimm für sie. Und sie haben ja auch ihre Söhne verloren, und die Medien gehen genau auf diesen Tonfall auch ein. Also die Eltern sind dann auch immer schnell damit dabei zu sagen, ja, das war der Verfassungsschutz. Der Vater von Mundlos hat auch gesagt, die sind halt in den Untergrund gegangen, um dort für den VS zu spitzeln. Sowas sagt er dann. Allerdings hatte der ja auch damals diesen Zettel im Briefkasten, auf dem stand, wer vom NSU eben beim VS ist. Den Zettel hat er allerdings inzwischen auch schon entsorgt. Den gibt es also nicht mehr so. Aber das ist so seine These, dass die eben Angst hatten vor Strafverfolgung, nicht nochmal ins Gefängnis wollten und sich deswegen in den Untergrund begeben haben. Und alles Weitere, ja, weiß ich nicht, aber die Eltern werden von den Medien im Grunde auch als Opfer des NSU inszeniert, und das ist dann schon manchmal etwas anstrengend, diese sehr tränenrührigen Berichte zu lesen. Ja, genau.
Wollen wir da ein Beispiel mal vorlesen?
Können wir gern machen. Das muss ich hier einmal. Genau, also zum Beispiel der Spiegelartikel geht so los: Auf dem Weg zu seinem letzten Banküberfall muss sich Uwe Mundlos noch einmal seiner Vergangenheit gestellt haben. Auf der A4 Richtung Eisenach muss er an jenem Tag im November 2011 an seinem Elternhaus, seinem ersten Leben, vorbeigefahren sein, der Plattenbausiedlung in Vinsala, einem Stadtteil im Süden Jenas. Und dann wird eben nochmal die Abschiedsszene von den beiden beschrieben. Am 26. Januar 1998 hatte er der Stadt den Rücken gekehrt, sein Zuhause zurückgelassen, seine Freunde, seine Eltern. Vati, auf Wiedersehen, du siehst mich nie wieder. Also das wird dann alles zu so einer Art Rührstück Ende der 90er, wo sich in Nacht und Nebel verabschiedet wird und die Eltern verzweifelt zurückgelassen, und denen wird sozusagen keinerlei größere Mitverantwortung dann zugeschrieben, obwohl das ja auch in deren Verantwortung liegt und eben auch in gesellschaftlicher Verantwortung. Aber diese Aspekte werden dann natürlich immer schön abgegrenzt. Es sind nur die drei, alle anderen haben damit nichts zu tun, und wenn sie zu nah dran waren, dann wurden sie eben auch Opfer der drei und des Verhaltens der drei. Also das ist schon dann sehr sichtbar bei den Artikeln über die Eltern, wo auch wirklich meist in den großen Medien keine größeren Schuldzuschreibungen oder so stattfinden und die Entschuldigungen der Eltern auch immer so eins zu eins nachgedruckt werden. Ja, das also zum Prozessverfahren. Das bleibt also spannend. In den nächsten Wochen sind auch aus Thüringen die ganz großen Nazikader wohl vorgeladen. Da müssen wir mal schauen, ob das auch so passt. Da verschiebt sich ja immer sehr viel im Prozessgeschehen, wie schon letzte Woche, wie gesagt, als die AOK-Kartenbesitzerin viel länger vernommen wurde und dann eben die Mutter ausgeladen wurde. Also da verschiebt sich immer einiges, aber jetzt geht es in Richtung Thüringer Umfeld.
Ihr kennt das. Wir kommen jetzt rüber zum aktuelles Teil, also einem Überblick über deutsche Realität. In Zepernick bei Barnim demonstrierten am 6.11. 50 Nazis gegen eine Übergangseinrichtung für 20 Geflüchtete. Ebenfalls am 6. fand in Friessack im Havelland eine Bürgerversammlung des Landratsamtes zu einer geplanten Unterkunft statt. Das Gebäude wird bislang als Lehrlingsheim genutzt. Ein Bewohner hielt bereits am Abend die Reichskriegsflagge aus dem Fenster. Bei der Bürgerversammlung, an der laut Polizei 250 EinwohnerInnen aus Friessack und Rathenow teilnahmen, waren auch NPD-Funktionäre und Mitglieder einer Bürgerinitiative. Sie äußerten sich allerdings nicht. In Eggesin wurden in der Nacht zum 7. November und in der Nacht zum 11. November jeweils eine Scheibe der Haustür der Geflüchtetenunterkunft mit Bierflaschen eingeworfen. Die Geflüchtetenunterkunft in Burg Altendorf wurde in der Nacht zum 8.11. mit Böllern beworfen. In Berlin wurde in der Folgenacht, in der auf den 9.11. ein Geschäft in der Rummelsburger Leopoldstraße mit der antisemitischen Parole „Kauft nicht bei Juden“ beschmiert. Zudem wurden jüdische Friedhöfe in Siegen und Bad Berleburg geschändet. In Berlin-Pankow hinterließen am 12.11. Mitglieder der NPD-Jugendorganisation JN Berlin Sprechblasen wie „Überfremdung stoppen, nationale Freiräume erhalten“ an der künftigen Geflüchtetenunterkunft. Am Donnerstag, dem 14.11., kurz vor 23 Uhr, fanden Feuerwehrleute, die wegen einer brennenden Mülltonne auf dem Baugelände für die zukünftige Moschee in Leipzig-Gohlis anfuhren, neben dem Brand 5 aufgespießte Schweineköpfe vor. Auf dem Boden waren literweise Schweineblut vergossen worden. Ebenfalls am 14.11. fand ein Fackelmarsch in Leipzig-Röther statt. In der 3600 Einwohner-Innenstadt sollen bald auch 30 Geflüchtete leben. Heute, am 16.11., sind zahlreiche Fackelmärsche gegen Geflüchtetenunterkünfte angekündigt. Am bekanntesten der in Schneeberg. Anfang November sprach ein Welser Geschworenengericht 7 führende Aktivisten der oberösterreichischen Neonazi-Gruppe Objekt 21 schuldig, zahlreiche Verstöße gegen das Verbotsgesetz begangen zu haben. Zudem wurden gegen dieselben Personen bereits ein weiteres Verfahren angeregt, in dem die Delikte der organisierten Kriminalität, also Prostitution, Erpressung, Brandstiftung, Nötigung, Drogenhandel, verhandelt werden. Wir haben dazu jetzt ein Interview mit Andreas Peham vom DÖF, dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, in dem wir darauf eingehen wollen. Zu einem ähnlichen Fall in Thüringen werden wir wohl nächste Woche kommen. Willkommen zurück auf Radio FSK 93,0 MHz oder halt im Stream. Wir haben jetzt eine Live-Schalte zu Andreas Peham, der arbeitet beim Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands in Wien. Und wir wollen uns jetzt, wie angekündigt, um Objekt 21 kümmern. Das sind zwei Prozesse, die zurzeit in Österreich stattfinden gegen eine narzisstische Organisation. Was genau das ist, wollen wir jetzt besser klären, oder?
Ja, gerne. Also,
gib uns doch mal einen Überblick.
Naja, zunächst einmal beginnen wir beim Neonazismus, also bei den politischen Aspekten dieser Gruppe, die sich Objekt 21 nennt. Im Übrigen, das bezieht sich auf die Hausnummer ihres, es war so ein alter Bauernhof, den sie gemietet hatten, nämlich in Desselbrunn 21 und darum eben Objekt 21, der sich als Verein, und das ist schon der erste Skandal, jetzt auch was den Umgang der Behörden betrifft, der sich als Verein im Frühjahr 2010 etablieren konnte. Also diese Vereinsgründung ist von den Behörden zugelassen worden, obwohl schon im Mai 2009, und so ist eigentlich schon der Stein ins Rollen gebracht worden, bei einer zufälligen Anhaltung eines Autos des Anführers von Objekt 21, nämlich Jürgen Windhofer, ist ein alter, bekannter Neonazi aus Oberösterreich. Die Vorgängerorganisation von Objekt 21, die Windhofer gegründet und angeführt hatte, hieß Kampfverband Oberdonau. Also wir sind ja mittendrin im neonazistischen, auch Skinhead Milieu, und in Windhofers Auto wird eben im Mai 2009, das wird angehalten, durchsucht. Im Wagen ist übrigens auch ein Deutscher aus Thüringen, Philipp Tschentscher, und sie finden allerlei verbotene Waffen und Nazi-Devotionalien. Wie gesagt, das ist im Mai 2009. Ein Jahr später kann Windhofer nicht als Person, also er tritt in den Hintergrund, er ist auch die meiste Zeit damals im Gefängnis wegen Gewalttaten, wegen Verbotsgesetz verstößen. Er schickt sozusagen einen engen Kameraden vor, der das Formale übernimmt bei der Vereinsgründung, nämlich Manuel Spindler. Und dieser Manuel Spindler sitzt immer auch in diesem Wagen. Und wie gesagt, in diesem Wagen wird man schon fündig, jetzt Waffen und Nazi-Devotionalien. Dennoch kann Manuel Spindler sozusagen im Auftrag von Jürgen Windhofer, dem Anführer, bei der Vereinsbehörde Objekt 21 im Mai oder im März 2010 etablieren. Und sie haben, wie gesagt, diesen Hof in Desselbrunn gemietet, den sie umbauen, den sie renovieren. Umbauen natürlich in ihrem Sinne. Also wir haben Fotos auch von den Räumlichkeiten, also Sprüche von Adolf Hitler, Sonnenrad, dann sind natürlich ganz beliebt die Runen, Wikinger-Mythologie. Es gibt einen eigenen Proberaum, wo auch Platten, also CDs, aufgenommen worden sein sollen. Den nennen sie Waffenschmiede, überall Hakenkreuze und. Also wie man sich sozusagen ein nationales Jugendzentrum vorstellt. Und als solches funktioniert es tatsächlich, ohne dass die Behörden dass die Behörden einschreiten würden. Es finden hier Liederabende statt, kleinere Konzerte, unter anderem mit Jens von Sturmwehr, also auch hier wieder Neonazi aus Deutschland. Also ist diese schon länger funktionierende Blood and Honor Schiene, die ja vor allen Dingen von Vorarlberg nach Deutschland, aber eben auch von Oberösterreich nach Deutschland funktioniert, während Blood and Honor in Wien sich eher nach Osteuropa orientiert, also nach Slowenien, Ungarn und Slowakei, Tschechien. Ja, und wie gesagt, unter dem duldenden Auge der Behörden, der Verfassungsschutz wird zunächst nicht aktiv. Er wird von engagierten Antifaschistinnen, die im Internet, Objekt 21 betreibt auch eine Homepage, einen Versand. Das Logo, auch das sehr bezeichnend für diese Gruppe, ist ein Schlagring. Ja, und mit so, ja, du hast auch schon mit so Blutflecken drauf, wo sie auch ihre Gewaltbereitschaft damit deutlich machen. Also sie betreiben ihren Jugendclub ungestört, eine Homepage. Und erst nachdem im Sommer 2010, da finden auch die ersten öffentlichen Konzerte statt, Antifas den Verfassungsschutz darauf aufmerksam machen, wird der sozusagen aktiv. Da hat es aber, und das ist schon mal ganz wichtig, diesen Druck gebraucht von antifaschistischer Seite von selber. Wären die wohl nicht aktiv geworden. Ganz im Gegenteil, es gibt besonders in Oberösterreich, mittlerweile sieht es ein bisschen besser aus, aber damals noch von oben, also von Seiten der herrschenden Politik, ja, schlichter Verleugnung des Problems. Also es gibt kein Problem mit Rechtsextremismus, es sind nur die Deutschen, die nach Oberösterreich reinsickern. Wir selbst haben hier kein Problem und dementsprechend agiert auch die Behörde. Im Prozess, jetzt in Wels, letzte Woche wurde das zum Beispiel an dem Punkt deutlich, wo ein Zeuge, ein deutscher Neonazi, der als Zeuge geladen war und auch in einer anderen Sache beschuldigt war, zu der sozusagen anderen Sache, zu dem Kriminellen komme ich gleich, und der hat ausgesagt, dass es eine Hausdurchsuchung gegeben hat, das muss irgendwann im Sommer 2010 gewesen sein, und sie hätten die Verfassungsschützer und die Polizei eine Stunde sozusagen vor verschlossener Tür warten lassen. Und dementsprechend haben sie auch natürlich das Belastende versteckt in so einem doppelten Raum am Dachboden. Ja, jetzt meine ich brauche dich nicht zu fragen. Also stellen wir uns mal vor, bei wem sonst die Polizei sozusagen mit einem Hausdurchsuchungsbefehl eine Stunde vor der geschlossenen Tür wartet. Also das ist schon nicht mehr nur Faulheit, Schlendrian oder wie das auch gerade in Österreich immer erklärt wird, sondern hier drängt sich schon der Verdacht der Komplizenschaft beziehungsweise ja der Strafverfolgungsvereitelung, aus welchen Gründen auch immer auf. Ja,
Da
dementsprechend, wie
braucht da
gesagt,
kein
ist diese
Traumanwesen mehr. Lieber
gebraucht, genau,
Ende.
in unserem, genau. Ja, also das ist sozusagen diese politische Schiene, ja, für Rechtsrock natürlich, ich habe es erwähnt, Konzerte, Liederabende mit Leuten aus Deutschland, auch aus Österreich, aus Wien zum Beispiel, die Blood and Honor Sängerin Isabella Cordas, genannt auch Sterbehilfe oder Easy, die im Übrigen auch in dem Auto gesessen ist, das sie damals 2009 angehalten haben und wo sie die Sachen gefunden haben. Diese sozusagen Delikte nach dem Verbotsgesetz, also da haben wir es zu tun, also mit Tätowierungen, also die Haupttäter Windhofer und Spindler, Hakenkreuze, Sonnenrad, wir kennen sozusagen die Symbolik der Neonazis auch auf der Haut. Weiters, ich habe schon erwähnt, die Ausgestaltung im Objekt 21, in den Räumlichkeiten, auch hier mehrere Verstöße gegen Verbotsgesetz und gegen Abzeichengesetz. Und was noch, und das bin ich wieder beim Rechtsrock, ein wichtiger Teil der Anklage war eben das Bereithalten, Abspielen und Weiterverbreiten von Rechtsrockliedern. Also wir haben, und die sind auch in der Anklageschrift aufgelistet, zum Beispiel Kommando Freisler, ich glaube, ich bekannt, also es gehört sicher zum Grauslichsten, was es im Milieu gibt, antisemitisch in Belsen, das Giftgas oder Bibi Blocksberg, also wirklich offene antisemitische Vernichtungsfantasien, aber auch Bands wie Kraftschlag, Racial Hatred oder Weiße Jäger, also man weiß gar nicht, welcher Lied sozusagen schlimmer ist und gewaltverherrlichender und antisemitischer. Dazu, und da wurde dann die Anklage erweitert, es ist eine CD aufgetaucht von einem gewissen Reichstrunkenbold, Auf dieser CD findet sich ein Bonustrack und da ist vermerkt live aus der Waffenschmiede. Und das hat die Anklage sozusagen als Beleg genommen, dass hier auch im Objekt 21 auch sozusagen Lieder aufgenommen wurden und dann vor allen Dingen in Deutschland, also Reichstrunkenbold ist ja deutscher Neonazi, dann Verbreitung gefunden haben. Entschuldige?
Ich wollte nur, wie viele Leute sind denn da so hingekommen, wenn diese Konzerte waren?
Naja, vom Besuch her zwischen, je nach Größe, zwischen 40 und 100. Insgesamt haben wir im Zusammenhang mit Objekt 21 ungefähr 200 Namen. Ja, und davon
Okay.
150, wie es im Milieu heißt, aus der Ostmark, unter Anführungszeichen, und 50 aus Deutschland, also vorrangig Bayern und Thüringen. Kontakte gab es auch zur NPD, natürlich zum Milieu der freien Kameradschaften, die ja gerade in Süddeutschland ja auch für ihre Gewalttätigkeit bekannt sind, noch einmal. Also das Netz Süd, junge Nationaldemokraten und, und. Also sie waren tatsächlich gut vernetzt, wie gesagt, mit Deutschland. Ja, das ist angeklagt waren jetzt nach dem Verbotsgesetz aber nur sieben. Ja, ich habe die Hauptangeklagten erwähnt, die auch im Gefängnis schon waren. Also die sind von der U-Haft zum Gericht gebracht worden. Jürgen Windhofer, der ist zu 6 Jahren verurteilt worden und Manuel Spindler zu 4 Jahren. Beides unbedingt, ist aber noch nicht rechtskräftig. Also das geht noch jetzt durch die Instanzen. Die anderen fünf kamen ja mit teilbedingten Strafen, beziehungsweise zwei sogar mit nur bedingten Strafen nochmal davon. Ja, das ist einmal sozusagen das nach dem Verbotsgesetz, wo sich die Behörden tatsächlich nicht, also vor allen Dingen der Verfassungsschutz, mit Ruhm bekleckert haben. Objekt 21 ist aber dann, das muss man auch sagen, im Herbst 2010, also gut ein halbes Jahr nach der Zulassung, die eigentlich schon nicht erfolgen hätte müssen, dann wieder behördlich aufgelöst worden. Dann hat es aber so ausgeschaut, wie wenn die Ermittlungen nach Verbotsgesetz eingeschlafen sind. Stattdessen ist sozusagen anderer Behördenteil aktiv geworden, die Kriminalpolizei, weil es häufen sich Ende 2011, 2012 in Wien, in Oberösterreich, ja, gewalttätige Auseinandersetzungen im Rotlichtmilieu. Und man hat sogar eine Sonderkommission eingesetzt in Oberösterreich und die hat Anfang dieses Jahres sozusagen Objekt 21 als kriminelles Netzwerk zerschlagen. Also du musst wissen, Jürgen Windhofer hat vom Gefängnis aus, ja so ab 2009, 2010 schon begonnen, hier Kontakte zu knüpfen ins Rotlichtmilieu. Hat auch Leute sozusagen im Gefängnis schon angeworben, hier zu solchen Söldnerdiensten, wobei auch Deutsche diese Söldnerdienste dann geleistet haben, was ja auch, wo man sich erhofft hat, dass die Strafverfolgung schwieriger wird. Zum Beispiel aus Thüringen Andreas Butyrer, der für einen Brandanschlag auf ein Bordell in Wien schon verurteilt wurde in Wels. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube zu 7 Jahren. Müsste ich jetzt aber nachschauen und meines Wissens auch noch nicht rechtskräftig. Also dieses Bordell, das im Mai letzten Jahres angezündet wurde, dazu kommen weitere Brandstiftungen. Also wir haben 3,5 Millionen Euro Sachschaden insgesamt. Wir haben zum Beispiel, dass die Objekt 21 Nazis einen Zuhälter, der sozusagen in Konkurrenz zu ihrem Auftraggeber, der geständig ist, so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Also ein Zuhälter, der sich auch hier vor Gericht verantworten muss, der dann ausgepackt hat, dass er eben diese Neonazis sozusagen angeworben hat. Und wir haben einen konkurrierenden Zuhälter zum Beispiel mit der Motorsäge gefoltert. Und ja, man konnte 10 Kilogramm Sprengstoff finden, zahlreiche Waffen. Also das war ja ein Riesending. Und es ist vor allem auch in der Berichterstattung, aber die Gefahr, dass dieser Zusammenhang nicht gesehen wird, sozusagen zwischen der kriminellen Vereinigung und der politischen Vereinigung. Ja, die Grenzen verschwimmen ja nicht nur in diesem Fall, also in ganz Europa sieht man das, vor allen Dingen auch in Osteuropa, dass man sozusagen diese Formen der Kriminalität nur sehr schwer dann auch im Alltag auch trennen kann. Ja, auf der einen Seite wird es also entpolitisiert, beziehungsweise auf der anderen Seite verharmlost. Und ja, so muss man halt auch immer wieder dann auch in der Öffentlichkeit das zusammenbringen. Ja, aber die Kripo arbeitet jetzt besser, wenn man so will, wie der Verfassungsschutz. Und die waren es dann, die Objekt 21 als kriminelle Vereinigung, die eben all diese Anschläge in diesem Konkurrenzkampf von Zuhältern und, was auch dazu kommt, auch selbst im Drogenhandel tätig waren, Dick, also vor allen Dingen Amphetamine und Kokain, also unter Anführungszeichen die klassischen Nazi-Drogen, Skinhead-Hooligans-Drogen, die auch konsumiert wurden vom Großteil der Aktivisten, also nicht nur Alkohol, sondern auch andere Drogen. Ja, das kommt auch noch dazu, aber das, da gibt es erst die Verfahren.
Gibt es denn Wissen über politische Übergriffe? Also wenn man da diese brutale Bande eh schon hat, alles Nazis machen für einen, fürs Rotlicht, die Brüll- und Jagdaufträge, da liegt ja die Überlegung nahe, die sonst aktiv.
Ja, das haben die Einzelnen, jetzt weniger vielleicht als Objekt 21, aber alle jetzt, was der Hauptangeklagten sind in der Vergangenheit, wegen gewalttätigen Angriffen auf jetzt weniger auf politische Gegner, Gegnerinnen, also für solche Gehaltene, das heißt Angehörige linker Subkulturen wie Punks oder Skater oder die halt da am Land auch, ich muss dir vorstellen, das ist tiefstes oberösterreichisches Land, da gibt's eigentlich keine Antifa, keine organisierte Linke und nach Linz oder Wels sind sie nie gefahren, dass sie jetzt die wirklich überfallen hätten, die Linken. Ja, das ist passiert eher so im Dorf, dass halt einfach Jugendliche, die nicht recht sind oder die ja ein bisschen punkig, ein bisschen eine andere Subkultur sozusagen dort dazugehören, dass die angegriffen wurden. Und da gab es ja eigentlich seit 2005 ja fast im Monatsrhythmus Übergriffe, schwere Körperverletzungen und zahlreiche Objekt 21 Mitglieder von Jürgen Windhofer abwärts sind auch wegen schwerer Körperverletzung vorbestraft. Aber so systematisch, wie wir es aus Wien kennen, erst vor 2 Wochen der Überfall aufs Ernst-Kirchweger-Haus, sozusagen von Teilen der Wiener Blood and Honor-Leute, die ja im Fußball Hooliganismus aktiv sind bei Unsterblich Wien. Also sowas in der Form gab es in Oberösterreich nicht oder noch nicht. Ja, aber wie gesagt, in ihrer Vorzeit oder davor und wahrscheinlich auch währenddessen gab es solche Übergriffe immer wieder, aber halt relativ unter Anführungszeichen spontan und nicht organisiert oder auf organisierte Strukturen.
Und wobei systematisch sind, das ist ja schon bezeichnend, dass das dann durch die Kriminalpolizei erst so richtig ins Rollen kommt. Also dass denen ihr narzisstischer Betrieb gar nicht so sehr auf die Füße fällt. Da steht die Polizei auch gerne nochmal eine Stunde vor der Haustür,
genau, bis oder weggeräumt ist. Oder laut, ich meine, das hat zumindest einer der Angeklagten behauptet, dass ihm die Polizei bei einem dieser Konzerte angeboten hätte, beim nächsten Mal sollen sie ihn anrufen, dann würden sie den Verkehr regeln.
Okay.
Ja, also das sind Bilder, die man einfach aus Oberösterreich kennt. Ich darf erinnern, 2006 Nazi-Konzert in Antisenhofen nahe der bayerischen Grenze bei Braunau mit dem Braunen Brüder. Das ist auch in dem Thomas Kuban-Film, kommt das auch vor. In dem Blut muss fließen. Und da sieht man, ja, wie die Polizei mehr oder weniger mit den Neonazis feiert. Also lachen und die Nazis, deren Gesinnung du an den Tätowierungen, an den T-Shirts sozusagen sofort erkennen könntest, wenn du wolltest. Ja, die Polizei hat kein Problem. Hat's, zwar hat sie erst behauptet, sie hätten es aufgelöst, haben sie aber gelogen. Ist auch nicht das erste Mal. Wir sind dann draufgekommen über die Schweiz, wo wir Schweizers Kind das ins Internet gestellt haben. Ja, dass es nicht nur nicht aufgelöst wurde, diese Party 2006, sondern die Polizei da ja, in trauter Eintracht mit den Nazis beisammensteht.
Ja.
Also und das sind Bilder, die man eigentlich nur aus Osteuropa kennt, was jetzt diese, ja, ich es muss man fast Komplizenschaft nennen. Dummheit ist hier schon fast Verharmlosung.
Das ist natürlich eine ganz gute Weiche. Unsere Sendung geht ja um die Ermittlungen rund um den nationalsozialistischen Untergrund. Da ist ja auch immer die Frage von Zusammenarbeit, Wegsehen, welche Interessen hatte wer, welche Quellenschutz vor allem Möglichen. Deswegen nochmal explizit Frage. Es fielen ja auch schon ein paar Namen deutschen Neonazis. Aktuell gibt es in Deutschland ja den Prozess rund um die Gemeinschaft Jonastal in Thüringen.
Ja. Ja.
Kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Zu Verbindungen mit Deutschland, zu Ähnlichkeiten, oder vielleicht Unterschieden dort?
Ja, na, wie gesagt, das Ganze, also diese übergeordnete Struktur, in der sich auch Objekt 21 bewegte, das ist Blood and Honor oder das, was davon über ist. Ich besteht ja formal schon länger nicht mehr. In Österreich war es nie legal. In Deutschland ist, glaube ich, seit 2002 verboten. Aber agiert und agitiert natürlich weiter. Und innerhalb dieser Struktur gab es dann sozusagen regional noch einmal besondere Kontakte. Und ein ganz wichtige Achse ist eben zur Hausgemeinschaft Jonastal bzw. nach Gotha. Ich habe auch schon erwähnt, Andreas Butyrer und Philipp Tschentscher, die beiden Deutschen, die auch in Österreich sitzen bzw. vor Gericht standen oder noch stehen. Und parallel dazu, da haben die Behörden, sozusagen die deutschen Behörden, nach der Objekt 21, nachdem das als kriminelles Netzwerk im heuer im Jänner aufgeflogen ist, dann auch vor Ort reagiert. Inwieweit, ob es da Rechtshilfeansuchen aus Österreich gegeben hat, weiß ich nicht. Oder ob die Deutschen sozusagen eigenständige Ermittlungen oder eigene Gründe für ihr Vorgehen gehabt haben, das weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, was man sozusagen aus Deutschland immer hört von Kollegen und Kolleginnen, Antifaschistinnen, dass die deutschen Behörden über die österreichischen sehr ja, abschätzig sprechen, dass hier wenig Kooperationsbereitschaft, wenig Wissen auch über die eigenen Neonazi-Szene sozusagen vorhanden ist und wenig Willen zur Kooperation. Aber in diesem Fall scheint das doch funktioniert zu haben. Wie gesagt, man hat sich gegenseitig besucht, man traf sich auf Kundgebungen, auf Demonstrationen, auf Fixpunkt, auch für oberösterreichische Neonazis, auch vom Objekt 21 war das Fest der Völker, jedes Jahr in Jena, wo es ja auch zumindest in den NSU-Unterstützungskreis einige Spuren reingibt. Aber jetzt ganz konkret können wir also jetzt da unmittelbare über die schon genannten Namen und über die Hausgemeinschaft Jonastal hinaus könnte ich jetzt keine unmittelbare Beziehung zum NSU sozusagen feststellen, aber ich habe auch nicht Einblick in das gesamte Material. Also da kann sein, dass in weiteren Prozessen und Ermittlungen da noch einiges auch ans Tageslicht gerät. Aber zusammengefasst, sie waren auf jeden Fall fest eingebunden in eine ja, grenzübergreifende Neonazi-Struktur. Und die ganz wichtige Funktion dieses Grenzübergreifenden ist eben auch die, sozusagen, wenn man so will, Arbeitsteilung. Also österreichische Nazis machen was in Deutschland und deutsche Nazis in Österreich, in der Hoffnung, so die Strafverfolgung ja, zu erschweren, wenn nicht gar zu vereiteln. Und auch gerade im süddeutschen Raum gibt es ja noch einige nicht geklärte Straftaten, also von neonazistischer Seite, wo es durchaus möglich wäre, ja, dass die Täter sozusagen aus dem benachbarten Oberösterreich kommen.
Ja.
Und wo halt auch die deutschen Behörden sagen, sie würden sich da von den Österreichern mehr Kooperation wünschen. Das finde ich auch schon wieder bezeichnend. Also ich würde jetzt halt die deutschen Behörden in einem zu guten Licht dastehen lassen, aber ich glaube, verglichen mit den österreichischen, zumindest die wirklich Arbeit, also die den verfassungsmäßigen Auftrag tatsächlich ernst nehmen, glaube ich, steigen die Österreicher dann noch schlechter aus.
Und dann bei Vergleichsländern wie Bayern und Thüringen, die sich beide im Kampf gegen rechts und gerade auch irgendwie der NSU-Causa in wirklich im schönsten Lichte dastehen. Ja. Ganz im Gegenteil, die Länder sind in Bayern, wo der Untersuchungsausschuss sofort gemacht wurde und sowas alles.
Ja. Und es ist genau eben Bayern, Thüringen, Oberösterreich. Das ist genau auch dieses Dreieck auffällig und das ist schon eine Parallele, in dem ja sozusagen Objekt 21 auch agiert hat und wo es gegenseitig einen Austausch und einen Infofluss und einen Besuch gegeben hat, nachweislich.
Alles klar. Dann stoppen wir mal hier und schauen weiter, wie das sich alles weiterentsteht. Das Entscheidende hast du gesagt, schauen wir mal, wie die Verbindung, ob es da Verbindungen gab, ob die aufpoppen. Macht es ja total Sinn, sich genau diese Netzwerke und diese Reste dieses Blood and Honor Netzwerkes, was ja höchstwahrscheinlich zumindest Grundlage des Netzwerkes hinter dem NSU sein wird, wenn das dann irgendwann alles mal eruiert wird, das sich auch genau anzuschauen in seinem Wirken und eben selbst wenn es nur dann auffliegt, weil eben zu viel Rotlichtaktivität zu verzichten ist.
Ja.
Vielen Dank, liebe Grüße nach Wien und wir hören uns
bestimmt
bald wieder.
Ich hoffe, tschüss.
Ja, und das war's auch für diese Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wir schicken natürlich an diesem Samstag nochmal alles Gute raus in all die Käfer, wo sich Gegenproteste, gegen die Fackelmärsche und andere Ekelhaftigkeiten regen. Und ja, einem Fackelmarsch begegnet man natürlich am besten mit einem Wassermarsch. Also alles Gute dabei. Und wir sagen bis nächste Woche.